Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Der Schreibtisch ist höhenverstellbar, der Stuhl ergonomisch und der Lichteinfall durchs Fenster, der stimmt auch. Ein Arbeitsplatz muss bestimmte Vorgaben erfüllen, eigentlich auch, wenn jemand von zu Hause aus arbeitet. Das ist nicht immer gegeben und es gibt noch andere Hürden für das flexible Arbeiten, das Homeoffice. Darauf schauen wir bis 14 Uhr in dieser Sendung. Und warum bei Volvo bei 180 km/h künftig Schluss ist, auch das ist ein Thema. Mein Name ist Sina Fröndrich, willkommen. Es ist wieder soweit. In Peking hat der Volkskongress begonnen. Das chinesische Scheinparlament tagt. 2 Wochen lang dauert das Treffen. Und es beginnt mit einem wirtschaftlichen Ausblick durch Premier Li Keqiang.
Unsere Wirtschaft ist mit Herausforderungen konfrontiert, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht erlebt haben. Es sind nationale und internationale Herausforderungen. Auf unserer Wirtschaft lastet ein Abwärtsdruck.
Und in Zahlen heißt das 6 bis 6,5% Wachstum in diesem Jahr. Sehr moderat für China. Ein Grund dafür ist auch der Handelskonflikt mit den USA. Und der belastet wiederum auch die Börsen weltweit. Schauen wir, wie es heute aussieht. Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Wie entwickelt sich der wichtigste Index?
Er steht leicht im Minus, 0,2% niedriger als gestern bei rund 11.570 Punkten. Dass in China eine Bandbreite für das Wachstum angepeilt wird, ist neu, dass die Bandbreite unter der Wachstumsrate vom letzten Jahr liegen würde. Das wurde im Wesentlichen von Volkswirten hier an der Börse so erwartet. Übrigens, falls Sie während unseres Schaltgespräches leise Musik, Unterhaltungsmusik im Hintergrund hören sollten, es gibt tatsächlich auch in Frankfurt ein paar Karnevalisten. Dienstag ist da ja der Fasnachtstag, aber ich sage Ihnen auch unter uns, es sind nur 3 einsame Narren hier auf dem Parkett.
Dann sind wir gespannt, wie viel Lärm die 3 machen können. Nicht nur China ist im Visier der USA, jetzt trifft es auch 2 Schwellenländer, die Türkei und Indien. Die sollen keine Zollvergünstigungen mehr bekommen, die sie bisher genossen haben. Und das schauen wir uns jetzt genauer an im Börsengespräch.
Ja, und das darf ich jetzt führen mit Holger Bahr. Er ist Volkswirt beim Spitzeninstitut der Deutschen Sparkassen bei der DK Bank. Herr Bahr, der US-Präsident, er möchte Indien und Türkei den Status als Entwicklungsländer aberkennen, sagt also, dass das keine Länder mehr seien mit Volkswirtschaften, die sozusagen noch auf dem Weg sind, sich zu höher entwickelten Industrien zu entwickeln. Bevor wir jetzt in das wohlfeile Trump-Bashing verfallen, ist dann der These was dran?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die man heranziehen kann. Nimmt man nur einmal vielleicht den wichtigsten Wohlstandsindikator, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann wird man feststellen, dass hierzulande niemand ein durchschnittlicher Inder oder durchschnittliche Türke sein möchte. Da liegen diese Länder tatsächlich noch weit hinter dem, was man in Deutschland und in den USA so gewohnt ist. Und vor diesem Hintergrund, auch wenn man noch ein paar andere Indikatoren nimmt, speziell für Indien, dann wird man sagen, das sind definitiv noch Entwicklungsländer.
Das heißt, der Vorwurf ist nicht berechtigt. Das heißt auch, hier wird ein Handelskrieg angefacht oder am Laufen gehalten mit Argumenten, die eigentlich nicht zueinander passen. Auf der einen Seite eben der Vorwurf, dass Indien und die Türkei nicht das machen, was die Amerikaner gerne wollen. Und deswegen wird hier sozusagen so ausgeteilt.
Präsident Trump hat mit China oder Europa ja schon sozusagen seine größten Brocken oder mit Kanada und Mexiko, die Länder, mit denen er am meisten Handel treibt und wo die größten Defizite im Warenaustausch bestehen, die hat er ja alle schon mal sich vor die Brust genommen. Und insoweit geht er jetzt in der Liste der Defizitländer etwas weiter. Da braucht es dann schon ein paar Positionen, bis man zu Indien kommt. Bei der Türkei ist ehrlich gesagt der Güteraustausch so gering, dass es gar keine große Rolle spielt, aber er sucht sich eben Länder aus, wo es ein Handelsbilanzdefizit gibt und das möchte er reduzieren, sei es auch über diesen Umweg der nicht mehr Anerkennung der Zollvergünstigungen, die die Amerikaner freiwillig diesen Entwicklungsländern mal zugebilligt haben.
Ja, mal zugebilligt in den 70er Jahren, seitdem hat sich doch viel verändert.
Hat sich verändert, aber und die Länder entwickeln sich auch. Sie werden auch größer und wohlhabender, aber sie sind eben auch noch, wenn man an Indizes, auf Aktien- oder Rentenseite guckt, sie gehören eben noch zu den Emerging Markets.
Ich habe mir mal Indien genauer angeguckt. Da ist dieser Streit, diese Auseinandersetzung über den fairen Handel mit Amerika nicht so ganz neu. Also vor einiger Zeit hat Indien zum Beispiel Importe von amerikanischen Medikamenten gedeckelt, gesagt, die dürfen hier nicht so teuer verkauft werden, wie das die Hersteller gerne hätten. Die Inder haben zum Beispiel auch Visa-Card und Mastercard vorgeschrieben, dass die Daten von indischen Kunden in Indien gelagert werden sollen. Und das ist etwas, was auch die Amerikaner bekritteln.
Ja, er möchte Marktzugang auch für heimische Produkte in Indien haben. Da zeigten sich in den bilateralen Gesprächen die Inder nicht gesprächswillig, zumindest nicht so willig, wie er es haben möchte. Und dann, das sind wir aber von ihm durchaus schon gewohnt, dann sucht er nach seinen Mitteln, um eben Druck auszuüben. Und so kommt es jetzt dazu, dass Zollvergünstigungen zurückgenommen werden.
Und die Welthandelsorganisation als Institution, die sich eigentlich um sowas kümmern sollte, die bleibt da draußen?
Also sagen wir mal so, dadurch, dass es sich ja um einstmals freiwillig gewährte zusätzliche Vergünstigungen handelt, die kann man dann schon etwas leichter mal zurücknehmen. Das ist noch nichts wie in bestehenden Freihandelsvereinigungen sozusagen Strafzölle zu verhängen. Insoweit glaube ich, dass er hier zumindest, was die WTO anlangt, auf einer etwas besseren Seite steht, als das vielleicht bei Stahl und Aluminium oder bei Automobilen wäre oder dem Streit eben auch mit China.
Sagt Holger Bahr von der DK Bank. Vielen Dank.
Und Herr Busen, wir schauen jetzt noch auf einzelne Aktienbewegungen. Die Deutsche Bank gerät mal wieder in den Fokus wegen Berichten zu Geldwäsche und Russland. Worum geht's da?
Ein amerikanisches Recherchenetzwerk namens Organized Crime and Corruption Project hat zusammen mit Journalisten aus Litauen riesige Datenmengen gefunden, die dann unter anderem von der Süddeutschen Zeitung ausgewertet und überprüft wurden. Daraus ergibt sich ein neuer milliardenschwerer Vorwurf von Geldwäsche in vielen verschiedenen Fällen. Sie haben aber alle mit Russland zu tun. Die Deutsche Bank kommt ins Spiel als sogenannte Korrespondenzbank. Sie selbst sagt, sie hätte da nicht die Pflicht gehabt, genau zu prüfen, was der Hintergrund der überweisenden Personen und Stellen ist, auch nicht die Zahlungsgründe. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Bank etwas für legal hält, was letztendlich dann doch nicht so legal war. Und so sind die Anleger lieber vorsichtig heute. Sie verkaufen die Aktien der Deutschen Bank. Sie steht 0,6% im Minus.
Schauen wir noch kurz auf Zahlen aus der zweiten Reihe. Wer ist da zu nennen?
Siltronic und Evonik, zwei schöne deutsche Firmennamen. Beide haben heute Zahlen vorgelegt für das letzte Quartal. Beide kommen sehr verschieden an. Siltronic, der Hersteller von Wafern, die in Computerchips gestanzt werden. Da gibt es ein Minus von 0,5%. Und Evonik, da steigt der Aktienkurs 4% nach oben.
Haben wir noch Euro-Anleihen und Gold?
Da ist heute relativ wenig Bewegung überall drin. Der Euro-Kurs aktuell bei einem Dollar 13,32. Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen ist unverändert bei 0,07%. Und der Goldpreis gerade bei $1,286,34 pro Feinunze. Das sind 27 amerikanische Cent weniger als gestern, also 0,27 US-Dollar weniger.
Konrad Busen war das aus der Frankfurter Börse. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, das ist ein sehr emotionales Thema. Die Debatte darüber ist gerade wieder etwas leiser geworden. Da platzt der schwedische Autobauer Volvo herein und verkündet, Volvo-Autos sollen künftig nicht schneller als 180 km/h fahren können. Was eigentlich immer noch schnell ist. Und überhaupt stellt sich die Frage, wird die E-Mobilität nicht ohnehin für ein Tempolimit sorgen, weil die Autos nicht mehr so schnell fahren werden? Carsten Schmiester über das Tempolimit bei Volvo.
Man sieht das Schild in vielen schwedischen Dörfern und Städten. Schör, sakta, langsam fahren. Damit macht Volvo jetzt ernst. Naja, ein bisschen und auch erst ab dem kommenden Jahr, aber immerhin. Ab dann soll kein neuer Wagen des schwedischen Autobauers, der übrigens seit 2010 Teil des chinesischen Geely-Konzerns ist, schneller als 180 Stundenkilometer fahren. Bisher sind Spitzenmodelle dieser Marke in der Lage, um die 250 Stundenkilometer zu rasen. Auch wenn sie das so gut wie nirgends in der Welt nach Gesetzeslage dürfen, schon gar nicht hier in Schweden, wo auf Autobahnen höchstens 120 erlaubt sind. Und die Leute kommen gut damit zurecht, mit Ausnahme natürlich, wenn nachts irgendwo in den einsamen Weiten des Landes doch mal jemand das Gaspedal durchtritt. Dann passieren die schlimmsten Unfälle, sagt Volvo-Chef Håkan Samuelsson. Aber was sein Haus angeht, nicht mehr lange.
Es gibt keinen Grund, warum man schneller als 180 fahren sollte, jedenfalls nicht mit einem Volvo. Wir werden deshalb diese Geschwindigkeitsbegrenzung ab 2020 einführen, einmal um Leben zu retten, aber auch um ein Signal in der Diskussion zu setzen, was wir mit neuer Technologie anfangen, um Autos noch sicherer zu machen. Man könnte sie zum Beispiel noch langsamer machen. In schwedischen Medien wird heute gefragt, warum sich Volvo denn ausgerechnet auf 180 festgelegt hat, nicht etwa auf 160 oder 130. Noch langsamer, das ist jedenfalls die Anregung schwedischer Experten für Verkehrssicherheit. Für uns ist 180 eine globale Obergrenze, auch wenn das in Deutschland zum Beispiel viele langsam finden. Die Schör-Sakta-Aktion ist jedenfalls ein weiterer Versuch von Volvo, sich am Markt als besonders vorbildlich zu positionieren. Jetzt in Sachen Sicherheit, zuvor haben sie das schon in Sachen Klimaschutz getan. 2017 hatte das Unternehmen ein konkretes Datum für den Beginn der E-Wende genannt. Und zwar von diesem Jahr an gibt es keine neuen Modelle mehr nur mit Benzin- oder Dieselmotoren, sondern entweder mit Hybrid- oder reinen Elektroantrieben.
Volvos Tempolimit, das beschäftigt auch den Genfer Autosalon, eine Messe, die schon vom Namen her etwas Exklusives hat, ein bisschen auch etwas Abgehobenes. Das passt, denn beim Genfer Autosalon trifft sich, wer auf schicke Schlitten steht, auf PS-starkes mit schönem Lack. Aber nicht nur, es gibt auch Elektroautos. Welche Rolle die spielen und wie das Volvo Tempolimit besprochen wird, Thomas Wagner hat sich umgehört.
180 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit für Neufahrzeuge. Er habe schon bessere Vorschläge gehört, lässt Bernhard Mattes, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie VDA, auf dem Autosalon in Genf wissen. Zwar kommentiere er grundsätzlich keine Ideen einzelner Marken, aber
wir erhalten vom Tempolimit nichts. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Tempolimit sowohl bei der Sicherheit als auch beim Verbrauch als auch bei CO2 nicht der große Beitrag ist.
180 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit für Neufahrzeuge. Er habe in jüngster Zeit kaum einen besseren Vorschlag eines Autoherstellers gehört, meint dagegen Professor Ferdinand Dudenhöfer, Automobilexperte vom Car Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen.
Ich glaube, das ist zukunftsorientiert. Kein Mensch braucht auf deutschen Autobahnen Fahrzeuge, die mit 250 dem Vordermann an die Stoßstange drauf fahren.
So kontrovers die Ankündigung von Volvo, Neufahrzeuge zukünftig auf eine Spitzengeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern zu begrenzen, in Genf auch diskutiert werden mag, im Vordergrund steht dort ein ganz anderes Thema.
It's happening. Our first fully electric car is conquering the road.
Präsentation am Messestand von Audi, der in diesem Jahr so gestaltet ist wie auf keiner Automesse jemals zuvor.
This is the first ever exhibition of our brand on a press day to show only electrified cars.
Dies ist die erste Automesse in der Geschichte unserer Marke, auf der wir ausschließlich elektrisch betriebene Autos zeigen, so der neue Audi-Vorstandschef Schott. So ganz vollständig elektrisch geht es ein paar hundert Meter weiter bei Mercedes zwar nicht zu, doch auch dort steht die E-Mobilität im Vordergrund und Neuentwicklungen beim Plug-in-Hybrid, bei dem Verbrennungsmotoren mit E-Motoren kombiniert werden. Die Reichweite im rein elektrischen Betrieb habe man von 50 auf nunmehr 100 Kilometer fast verdoppeln können, so Daimler-Vorstand Ola Källenius, der im Mai Vorstandschef Dieter Zetsche ablösen wird.
You have trips most often during Monday through Friday.
Unter der Woche, also montags bis freitags, liegen die Strecken der meisten Fahrten bei unter 50 Kilometern. Da kann man rein elektrisch und damit emissionsfrei fahren. Und beim längeren Ausflug am Wochenende schaltet sich dann der Verbrennungsmotor zu. Für Källenius ein tragfähiges Zukunftsszenario. Ob teil- oder vollelektrisch, plötzlich ist sie wieder da. Die E-Mobilität auf einer großen Automesse.
Die Messe gibt den Startschuss für den echten Start der Elektroautos und das heißt grüne Mobilität für morgen.
So Automobilfachmann Ferdinand Dudenhöfer. Er führt dazu drei Gründe an.
Der erste Grund ist China. Ohne Elektroauto ist man in China verloren. Der wichtigste Markt der Welt. Der zweite Punkt ist Elon Musk mit dem Tesla, der gezeigt hat, wie es funktioniert und dass man emotionale Produkte bauen kann. Und der dritte Grund ist die EU-Kommission, die mit ihren CO2-Vorgaben es den Autobauern nicht mehr möglich gemacht haben, in Europa ohne Elektroautos auszukommen.
Soweit Ferdinand Dudenhöfer auf dem Genfer Autosalon. Die Deutsche Post will auch in diesem Jahr tausende neue Stellen schaffen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, wie schon 2018 sollen auch in diesem Jahr rund 5000 neue Vollzeitstellen entstehen. Und zwar im Post- und im Paketbereich, das teilte das Unternehmen heute mit. Ein wichtiger Punkt ist dabei die eigene Ausbildung und spätere Einstellung von 450 Lastwagenfahrern, mit denen der Logistikkonzern auf den Fahrermangel in der Transportbranche reagiert. Das Netz an Paketshops und Packstationen soll ausgebaut werden, so die Post. Außerdem würden neue Filialkonzepte wie Selbstbedienungsautomaten und Drive-in-Stationen zur Einlieferung und Abholung von Sendungen getestet. Wegen verbotener Absprachen haben die EU-Wettbewerbshüter Millionenstrafen gegen Autozulieferer verhängt. Die Unternehmen Autoliv und TRW müssten nicht ganz 370 Millionen Euro Strafe zahlen, teilte die EU-Kommission mit. Beide Unternehmen hätten 4 Jahre lang Preise bei Airbags und Sicherheitsgurten abgesprochen. Dem japanischen Zulieferer Takata wurde die Strafe erlassen, da er nach Angaben der EU-Kommission das Kartell anzeigte, an dem er selbst beteiligt war. Während viele Länder Abstand nehmen von der Ausgabe großer Banknoten, hält die Schweiz daran fest und hat heute den neuen 1.000-Franken-Schein präsentiert, der weiterhin violett, jedoch kleiner und kürzer als der Vorgänger sein wird und ab morgen zu haben ist. Der 1.000-Franken-Schein spiele eine wichtige Rolle als Zahlungsmittel bei hochpreisigen Käufen und sei bei der Bevölkerung beliebt, so die Schweizer Nationalbank. Und auch diese Zahl wird erfasst. Wie viele Stunden pro Jahr werden in Deutschland gearbeitet? Im vergangenen Jahr waren es rund 61,1 Milliarden und damit ist in Deutschland so viel gearbeitet worden wie noch nie. Zumindest seit 1991, seitdem diese Zahl überhaupt erfasst wird. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg mit. Auch die Zahl der Erwerbstätigen erreichte mit 44,8 Millionen einen Höchststand, so das Institut. Und in Berlin fanden und finden heute die Eröffnungsveranstaltungen zur Reisemesse ITB statt, der internationalen Tourismusbörse. Partnerland 2019 ist Malaysia und die deutsche Tourismusbranche rechnet mit leicht steigenden Umsätzen in diesem Jahr.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke. Wer im Homeoffice arbeitet, hat mehr Zeit für die Kinderbetreuung. Das wird der flexiblen Arbeit zumindest nachgesagt. Eine Studie zeigt nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Mütter haben tatsächlich 3 Stunden mehr Zeit für den Nachwuchs in der Woche. Väter aber kümmern sich keineswegs mehr um die Kinder. Sie machen vor allem Überstunden. Das Homeoffice brauche klare Leitplanken, fordert die Studie, durch Arbeitszeiterfassung zum Beispiel. Und auch sonst gibt es noch einige Hürden beim Homeoffice. Welche das sind? Manfred Götzke hat sich umgehört.
Arbeitsstättenverordnung, kurz ArbStätV, tippt, telefoniert und kalkuliert ein Arbeitnehmer regelmäßig am heimischen Schreibtisch, gilt die etwas sperrig anmutende gesetzliche Regelung auch zu Hause. Und zwar ohne Einschränkungen. Der Arbeitgeber soll damit sicherstellen, dass das Homeoffice den Standards entspricht, die auch im Büro gelten. Vom ergonomisch geformten Schreibtischstuhl bis zum Lichteinfall auf den Bildschirm, erklärt Tobias Werner, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.
Zum Beispiel auch die Frage, wie groß ist ein Arbeitszimmer? Wie sieht's mit der Sonneneinstrahlung aus? Das sind also unter normalen Bedingungen im Betrieb alles relativ genau geregelt, welche Pflichten der Arbeitgeber hat. Und das betrifft auch ganz klar das Homeoffice.
Verstößt der Arbeitgeber gegen diese Regelung, handelt er ordnungswidrig. Er muss also einmalig überprüfen, dass seine Heimarbeiter an ihrem Schreibtisch keinen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind. Eigentlich. Denn es gilt die in der Verfassung garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung.
Ohne weiteres muss der Arbeitnehmer natürlich seinen Arbeitgeber nicht zu Hause in die Wohnung lassen. Wie allerdings kann ein Arbeitgeber dann seiner Mitwirkungspflicht und Überwachungspflicht nachkommen? Also das ist dann wieder eine Sache, inwieweit Arbeitnehmer und Arbeitgeber da Hand in Hand zusammenarbeiten.
Ein weiterer Fallstrick beim Homeoffice: Wann ist ein Unfall in den Privaträumen des Arbeitnehmers ein Arbeitsunfall? Wann also zahlt die gesetzliche Unfallversicherung? Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten und hat immer mal wieder Gerichte bis zum Bundessozialgericht beschäftigt.
Was im normalen Arbeitsalltag im Büro ohne weiteres versichert ist, nämlich zum Beispiel der Gang auf die Toilette oder der Gang in die Teeküche. Das ist im privaten Bereich nicht der Fall. Was natürlich versichert ist, der Gang zum Faxgerät. Also man rutscht aus, bricht sich das Bein auf dem Weg zum Drucker zu Hause. Das ist ganz klar versichert.
Letztlich geht es beim Homeoffice vor allem um mehr gegenseitiges Vertrauen, sagt Arbeitsrechtler Werner. Schließlich kann ein Arbeitgeber auch nicht kontrollieren, wie viele Stunden seine Mitarbeiter vor dem heimischen Bildschirm sitzen.
Natürlich gilt das Arbeitszeitgesetz auch zu Hause, auch im Homeoffice-Bereich. Das heißt, dass natürlich auch Überstunden nur in gewissem Maße zulässig sind, Ruhepausen einzuhalten sind, dass Ruhezeiten einzuhalten sind. In der Regel wird der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber beauftragt, die Arbeitszeiten aufzuschreiben. Das ist mit viel Vertrauen verbunden.
Von diesem Mehr an Vertrauen profitieren aber nicht nur die Arbeitnehmer, die sich durchs Homeoffice lästige Pendelei ersparen und so oft auch Familienjob besser unter einen Hut bekommen. Jedenfalls die Mütter. Eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass Mütter im Homeoffice 3 Stunden mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, während Väter zu Hause mehr Überstunden machen. In der Regel arbeiten Menschen im Homeoffice mehr und effizienter, sagt auch Karl Brenke. Er forscht für das arbeitnehmernahe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zum Thema Homeoffice und sieht noch viel Potenzial.
Bei den Arbeitgebern, die haben eigentlich keine Nachteile. Sie könnten eigentlich die Produktivität erhöhen. Sie müssen es bloß tun wollen.
Doch das fällt vielen Unternehmen schwer. Und so arbeiten derzeit lediglich 12% der Beschäftigten im Homeoffice. 40% könnten dies tun, wovon wiederum 2/3 gerne zu Hause arbeiten würden. Mit dem Wechsel zum Homeoffice ist ein Paradigmenwechsel verbunden, sagt Brenke. Entscheidend ist nun, was rauskommt, die Leistung und nicht mehr die Zeit, die man im Büro verbringt. Das festzulegen sei kein Problem.
Das Problem ist ein etwas anderes, dass manch ein Vorgesetzter fürchtet, dass er Ansehen oder Einfluss verliert, wenn seine Untergebenen einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen und nicht in Greifweite sind.
Dass nun Arbeitgeberverbände auch mit Verweis auf die arbeitsrechtlichen Hürden wie die Arbeitsstättenverordnung vor einem Rechtsanspruch auf Heimarbeit warnen, hält Brenke für ein bisschen kleinkariert.
Man darf jetzt nicht diese Debatte über Homeoffice dadurch versuchen abzuwürgen, dass man sagt, also hier müssen bestimmte Arbeitsstandards sein, die sehr penibel bemessen werden. Dann würde man eine Kleinkariertheit an den Tag legen, die nicht angemessen ist.
Er selbst ist jedenfalls großer Fan der Arbeit am heimischen Laptop. 3 von 5 Arbeitstagen forscht der Ökonom von zu Hause aus.
Manfred Götzke war das. Der A380 wird nicht mehr produziert. Das heißt für den Bund, er könnte auf einem Entwicklungskredit sitzen bleiben, auf rund 600 Millionen Euro. Geld, das Airbus eigentlich zurückzahlen wollte. Das ist ein Thema jetzt in der Wirtschaftspresseschau.
Der Tagesspiegel aus Berlin weist darauf hin, dass der Bund bislang lediglich 1/3 der gewährten Summe zurückbekommen habe. 600 Millionen Euro sind also offen. Der Staat könnte auf der Summe sitzen bleiben, weil bis 2021 dafür nicht mehr genügend Maschinen verkauft werden. Rückforderungsansprüche werden erörtert, sagt die Regierung. Was ratsam ist: Airbus sollte flugs einen Deal anbieten, sagen wir, jetzt noch die Hälfte zurückzahlen. Der Hersteller steht doch gut da. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt: Müssen von den Entwicklungskosten eines Flugzeuges bis zu 30% von den Regierungen finanziert werden, wenn die Hersteller Milliarden verdienen und oft die Hälfte davon an die Aktionäre ausschütten? Ein Abrüsten an der Subventionsfront ist überfällig. Allerdings auch auf Seiten der USA, denn Boeing erhält ebenfalls viele Milliarden von der öffentlichen Hand. Doch das erscheint unrealistisch, denn Konkurrenten aus China und Russland befinden sich längst im Anflug. Mit vielen Subventionsmilliarden im Gepäck. Langsam genervt ist die neue Osnabrücker Zeitung ob der Debatte über die Einführung einer Grundrente. Hubertus Heil ist bereits der 3. Bundesarbeitsminister, der sich müht, kleine Renten aufzubessern. Und immer noch ist keine Einigung in Sachen Grundrente in Sicht. Das kann, das darf nicht so weitergehen, zumal es nicht darum geht, Almosen zu verteilen. Vielmehr sollen Menschen besser gestellt werden, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und oder Angehörige gepflegt haben. Sie haben mehr verdient als die Grundsicherung. Die in Lüneburg erscheinende Landeszeitung sieht das Problem woanders. Alle bisherigen Vorschläge kranken daran, dass die Grundsicherung selbst zu niedrig bemessen ist. Nach Ansicht des Geschäftsführers des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes um 40%. Gute und gerechte Sozialpolitik muss sich ein Land leisten wollen und können. Letzteres trifft auf Deutschland zu. Noch. Die Ludwigsburger Kreiszeitung plädiert allerdings für eine Bedürftigkeitsprüfung. Es sollte Heil nämlich auch um die Menschen gehen, die die Großzügigkeit der SPD mit ihren Steuern und Beiträgen bezahlen müssen und die darauf hoffen, dass sie in 20 oder 30 Jahren auch noch eine ordentliche Rente bekommen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Unterwegs mit der Müllabfuhr nach dem Rosenmontag in Köln. Wir nehmen Sie gleich mit in Deutschland heute um 2:10. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sena Fröndrich. Tschüss.